Herzlich willkommen zu einer Folge, in der es um das Ursprungsorgan überhaupt geht, unsere Gebärmutter. Die Gebärmutter bekommt deshalb eine eigene Folge, weil sie so viel mehr ist, als du und ich es uns wahrscheinlich jemals ausgemalt haben. Und das sage ich, obwohl ziemlich offensichtlich uns allen bewusst ist, dass aus der Gebärmutter alles Leben entspringt. Aber lass uns ein bisschen differenzierter und tiefer eintauchen, sowohl auf wissenschaftlich-biologischer als auch auf ganzheitlicher Ebene. Zum einen wissen wir ja, dass die Gebärmutter das Organ der Schöpfung ist, also nicht nur des Lebens, sondern auch auf ganzheitlicher Ebene oder im Chakrensystem die des Selbstausdrucks und der Vision, die der Sexualität. Dort, also in der Chakrenlehre, wird es auch das Sakralchakra genannt. Wissenschaftlich gesehen. Anatomisch haben wir es häufig mit Vergleichen, mit kulinarischen Vergleichen zu tun. Da sprechen wir von birnenförmigem Uterus, von pflaumengroßen Föten, vielleicht um dieser ganzen Thematik ein bisschen ihren Schrecken zu nehmen. Ein Schrecken, der eigentlich gar nicht da ist. Doch die Gebärmutter ist, wie Lia Hazard in ihrem Buch es ausdrückt, weit mehr als ein Stück Obst oder eine leere Schüssel. Relevant ist eher, dass sie ein Muskel ist. Passend wäre also der Vergleich mit einer geballten Faust, was nicht nur größentechnisch stimmt, sondern auch ihre Kraft abbildet. Die Gebärmutter nun besteht aus drei Schichten. Da haben wir das Endometrium, die dem zyklischen Auf- und Abbau unterlegen ist. Das ist der Teil, der auch bei der Schwangerschaft, aber auch während der Periode abgestoßen wird. Wir haben das Myometrium. Das ist eine glatte Muskulatur, die wir dehnen können und der Teil in uns, der krampft, wenn wir Krämpfe haben. Und dann gibt es ganz innen das Perimetrium, also der glatte Mantel zum Bauchraum. Das Erschreckende ist, dass in Umfragen 2016 von Eve Appeal Organization der weiblichen Gesundheit festgestellt wurde, viele junge Frauen können den allgemeinen Aufbau ihrer eigenen weiblichen Geschlechtsorgane nicht richtig benennen. Und bei den Männern, naja, da war es so, dass gerade mal 50% auf Zeichnungen, also die mussten gar nicht Dinge benennen, sie mussten einfach nur auf Zeichnungen die Vagina identifizieren und das war nur 50% der Männern möglich. Von der Gebärmutter wollen wir da gar nicht reden. Jetzt ist es so, dass die Gebärmutter schon in ihrer Position etwas sehr Besonderes innehat. In Lehrbüchern, die du wahrscheinlich schon aus dem Biologieunterricht kennst oder vielleicht auch wieder verdrängt hast, wird der Uterus meist nach vorne gekippt dargestellt, auf der Harnblase liegend. Das Interessante aber ist, dass diese Normierung nur bei 50% der Frauen vorkommt. Bei den anderen ist der Uterus nach hinten gekippt, zum Steißbein oder in der sogenannten Mittelstellung. Das wiederum bedeutet, dass das Normal, was wir kennen, vielleicht die einzige Version des Uteruses, die wir kennen, nur jede zweite Frau beschreibt. Stichwort Redefine Normal. Dann ist es so, dass der Uterus auch noch viele weitere interessante Formen annehmen kann. Da gibt es zum Beispiel den Uterus Unicornis, also eine Gebärmutter mit nur einem Horn, also nur einem einzigen Eileiter. Den Uterus bicornis, den etwa 3% aller Frauen haben. Er bedeutet, dass die Gebärmutter oben gespalten ist und ein wenig aussieht wie ein Herz. Manche Menschen im Übrigen haben auch zwei Uteren. Uteren? Uteri? Da muss ich nochmal nachschauen. Das wird genannt Didelphys. Und das Interessante ist, dass diese beiden zwei verschiedenen Uterus zu verschiedenen Zeitpunkten schwanger werden können. Und dann gibt es noch all jene Frauen, und das betrifft auch nicht wenige, nämlich jede sechste Frau in Deutschland, die ganz ohne Gebärmutter leben. Hierbei ist zu beachten, dass auch wenn jemand ein Organ nicht hat, der Energiekörper stärker ist als der materielle. Nicht in seiner Dichte, aber in seiner Kraft. Und ein Energiekörper lässt sich nicht wegschneiden. Solltest du also jemand sein, der keine Gebärmutter besitzt, dann gilt das Folgende auch für dich. Am spannendsten an dieser ganzen anatomischen Positionsthematik finde ich allerdings, dass auch Männer eine haben können. was für ihre Besitzer für gewöhnlich zu größerer Überraschung führt, wenn sie eines Tages aus dem Penis bluten. Kommen wir noch zu dem, was ich eigentlich das Interessanteste an dieser ganzen anatomischen Geschichte finde, nämlich den Zeitpunkt der Geburt. Den Zeitpunkt deiner Geburt. Tatsächlich ist es bei weiblichen Föten, also dann sind es Babys so, dass sie nach der Geburt eine periodenartige Blutung haben. Eine Blutung, die die Eltern oft in Angst und Schrecken versetzt. Denn dann kommen sie meistens zu den Krankenhausschwestern gelaufen und sagen, oh mein Gott, mein Kind hat ihre erste Periode, was natürlich so nicht ganz richtig ist. Tatsächlich ist es so, dass jedes Baby selbstverständlich auch schon eine Mini-Gebärmutter hat. Und diese wiederum unter dem Einfluss von Östrogen und Progesteron der Mutter steht, solange es eben in der Mutter drin ist. Was passiert aber, wenn das Baby, das Frischgeborene, die Mutter verlässt? Richtig, der Hormonspiegel sinkt ab. Und wie wir früher schon geklärt haben, ist es so, dass Östrogen und Progesteron in ihrer Absenkung dazu führen, dass Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Quasi ein Mini-Mini-Mini-Endometrium, das sich aufgebaut hat durch die Hormone der Mutter, stößt sich ab. Nur eben ohne Ei. Das ist nicht viel, das ist wirklich super wenig, aber das kann den Eltern sowas von viel Angst machen. Deswegen finde ich es wichtig, es an der Stelle auch mit zu erwähnen. Wenn du eines Tages davon mitbekommst, kannst du die Person oder kannst du dich selbst vollkommen beruhigt lassen. Das Interessante ist, dass, ich wiederhole mich mit dem Interessanten, aber an diesem Thema gibt es wirklich so viele interessante Dinge, es ist unfassbar. Das unfassbar Spannende ist, dass die Gebärmutter auch helfen kann beim Erforschen von Krankheiten. Das stößt mitunter auf Widerstand der medizinischen Community, aber so hat zum Beispiel Dr. Francis Byrne herausgefunden, dass wenn man das Mikrobiom vom Uterus untersucht, von Frauen mit oder ohne Krebs, dass alle krebskranken Frauen im Vergleich zu den nicht krebskranken Frauen einen niedrigeren Spiegel an Lactobacillus-Arten haben. Das ist eine Bakterienart, welche gutartig ist. Diese Forschungen führen zu neuen, visionärischen, besseren Therapien. Die Idee ist, später gesündere Mikrobiome in die Gebärmutter zu transplantieren. Und daraufhin sagt die Forscherin, es ist ein cooles Ziel, die Macht der Bakterien zu nutzen, statt Medikamente zu verabreichen, um sie alle auszulöschen. Unser Mikrobiom ist etwas super Individuelles. Es ist ziemlich anders, je nach Alter, ethnischer Herkunft und bestimmt noch durch viele andere Faktoren. Das Dramatische hierbei ist, dass ethnische Studien noch nicht begonnen haben. Also es gibt etliche Studien, aber es gibt keine Daten für ethnische Gruppen aufgeschlüsselt. Und das ist ein unfassbarer Nachteil, da wir inzwischen wissen, dass People of Color und andere minorisierte ethnische Gruppen überproportional oft von gynäkologischen Leiden betroffen sind, zum Beispiel Myome und Gebärmutterhalskrebs haben. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass das Uterus-Mikrobiome von schwarzen Frauen, hispoamerikanischen, indigenen, australischen und weißen Frauen sich stark unterscheiden. Eine letzte Studie an der Stelle, die ich absolut spannend finde und den Mut der Forschenden bewundere, sich gegen die medizinische Community durchzusetzen für den Fortschritt. Es geht darum, dass man Endometriose, wie du wahrscheinlich weißt, bislang in einem sehr, sehr langen und oft schmerzhaften Prozess diagnostizieren konnte. Sehr lange bedeutet, naja, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Durch die ROSE-Studie erspart man sich eine schmerzhafte, unangenehme Biopsie, also eine Entnahme des Endometriums, die invasiv durchgeführt wird. Und nun ist es möglich, diese Diagnose durch das Einschicken und Kultivieren der Zellen im Periodenblut zu machen. Die erste Ablehnung übrigens der Wissenschaftskreise lautete, nein, weil das so lange dauert. Ja, ein Monat dauert es. Um diese Zellen einzuschicken und zu kultivieren und dann herauszufinden, hat diese Person Endometriose. Und das ist natürlich schon etwas ironisch, weil man weiß, dass der übliche Diagnostikweg von Endometriose dato jetzt üblicherweise 7 bis 10 Jahre beträgt. Zwei weitere biologische Dinge, bevor wir zum Spirituellen hinüberrutschen. Wahrscheinlich weißt du auch schon, dass wir Uterusträger, uns beim Kinderkriegen das Ei selbst auch suchen. Also besser gesagt, unser Uterus sucht sich das Ei selbst aus. Es ist also nicht dieses klischeehafte, gesellschaftlich geprägte, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, ich finde es so fürchterlich, geschwängert werden. Es ist vielmehr eine Angelegenheit dessen, was dein Körper zulässt und was nicht. Epigenetisch wiederum spielt der Uterus auch eine gigantomanische Rolle, denn die Erfahrungen unserer Großmütter prägen uns. Als sie schwanger war, trug sie unsere Mutter unter ihrem Herzen und diese wiederum entwickelte bereits als Fötus ihre Eier, wovon eines davon du geworden bist. Das ist ein Feld, welches noch im Wachstum ist, das epigenetische Feld, und gleichzeitig gibt es schon einige Dinge, die wir mit Sicherheit sagen können. Dinge wie, dass Stress, Traumata und andere Umwelteinflüsse vererbbar sind, epigenetisch, dass sie weit länger vererbbar sind auf der weiblichen Linie und dass nicht nur die Dinge, die während der Schwangerschaft passieren, einen Einfluss auf uns haben später, sondern auch die, die unsere Mütter und Großmütter durch ihr Leben hinweg erlebt haben. Du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie die darwinistische Geschichte des Überlebens. Natürlich möchte man seinen Nachfahren mitgeben, wie es möglich ist, möglichst gut und möglichst lange und möglichst gesund leben zu können. Das Ganze spiegelt sich allerdings auch auf psychologischer Ebene ab. Das ist ein bisschen das, was Darwin vielleicht nicht mitgedacht hat. Kommen wir zu dem, wo es mich freudig strahlend zurücklässt, nämlich dem indigenen und spirituellen Ansichten über die Gebärmutter. Die Indigenen sagen, dass die Gebärmutter das zweite Herz der Frauen ist, weil es für unseren Selbstausdruck steht und Ursprung von Kraft, Heilung und Schöpferkraft ist. Ja, mit Schöpferkraft übrigens sind nicht nur Babys gemeint, sondern auch Projektbabys. Eigene Themen, eigene lebenserschaffende Maßnahmen. Es ist also eine Frage der eigenen Kraft. Viele Frauen haben Probleme damit, ihre eigene Kraft anzuerkennen, ihren eigenen Wert anzuerkennen und ihre Stimme zu zeigen, ihre Stimme zu heben, sich aus Abhängigkeiten zu lösen, die nicht gut tun. Wenn sie diesen Schritt wagt, sie, die Frau, um komplett frei, wild und eigenbestimmt zu leben, dann geht das oft einher mit einer fundamentalen, zutiefst verankerten Angst, nämlich der Angst, nicht liebenswert zu sein. Und warum? Weil die Sozialisierung über Jahrhunderte hinweg Frauen signalisiert hat, sie wären nicht so kraftvoll und intelligent wie Männer. Und damals wurden Frauen über den Mann definiert. Viele ja natürlich heute auch noch. Und der Punkt ist, wie ich es schon einmal in einem anderen Teil angesprochen habe, es ging nie darum, so zu sein wie. Es ging darum, einfach nur zu sein. Geht es auch heute noch. Und zurückzufinden zu dem, was schon immer in dir war. Unabhängig vom Stamm der Indigenen haben sie alle, also alle Kulturen, die ich finden konnte, die Gebärmutter als das heiligste Organ im menschlichen Körper angesehen. Denn in ihm entsteht Leben. In einigen indigenen Völkern, und diese Vorstellung finde ich wunderschön, ist die Gebärmutter sogar ein eigenes Wesen mit Intelligenz und Seele, das auch unabhängig von uns funktionieren und agieren kann, und mit ihr sind wir der göttlichen Präsenz sehr nahe. Das ist auch der Grund, wie frauengeprägte Gesellschaften entstanden sind, weil die Gebärmutter in der Frau wohnt und weil die Gebärmutter heilig ist. Ist die Frau das auch? Denn sie kann Leben schenken und sie kann es wieder nehmen. Die Kraft der Gebärmutter ist also ausschlaggebend. Die Energie der Gebärmutter wird auf spiritueller Ebene spiralförmig dargestellt. Einige dieser Pfade gehen nach rechts und andere nach links. Das ist eine Bewegung, die wir kennen aus der DNS, also aus der Genetik. Die Guayas nehmen an, dass über diese Spiralenergie Tore in andere Dimensionen und Welten einstehen. Und dass wir über diese Verbundenheit mit Ahnen und Ahnenen kommunizieren können und mit unseren eigenen vorherigen Inkarnationen sowie auch mit Mutter Erde verbunden sind. Deswegen empfehlen diese Völker, um wieder in unsere Kraft zu kommen, eine Arbeit mit dem Symbol der Spirale. Und jetzt, wo wir gerade von Spirale reden, hast du wahrscheinlich noch ein ganz anderes Spiralenbild oder Wort im Kopf, nämlich die Hormon- oder Kupferspirale. Nicht nur bei der Kupferspirale ist es so, dass Kupferionen die Beweglichkeit der Spermien einschränken und eine Befruchtung verhindern. Auch ist es so, so sagen diese Kulturen, dass es eine Abtrennung von Anderswelten als Nebeneffekt hat. Also sowohl diesen Kontakt der Ahnen als auch zur spirituellen Welten durchaus einschränkt. Und einige Kulturen legen das, also das Verbreiten der Spiralen, als wirklich eine moderne Form der Hexenverfolgung nahe. Eben weil sie diese Anderswelten oder diesen Zugang zu sich selbst, diesen Zugang zur Spiritualität, aber auch einfach den Zugang zur Gebärmutter, zur Schöpferkraft als so wichtig einstufen. Alte Frauen der Amazonas sahen die Gebärmutter tatsächlich als Gehirn. Nicht für den Verstand, sondern ein Ort für Intuition und Träumen, für das innere Sehen, so du willst. Tatsächlich ist inzwischen wissenschaftlich bekannt, dass die Energie der Spirale verschiedene Gehirnbereiche aktiviert. Und die Nervengeflechte sehen aus wie Netze im Vergleich zum Spinnennetz. So waren die Lakota-Lehrerinnen sich schon einig, dass die Spinne das Krafttier überhaupt ist für die Gebärmutter. Und das ist natürlich lustig, weil sehr viele Menschen Angst vor Spinnen haben, wobei das eher prägenetisch generiert ist. Also wir eine Prädisposition haben zu diesen Themen, weil sie schon in frühen Zeiten für uns überlebenswichtig sein konnten. Ganz kurz möchte ich auf die Menstruation eingehen. Wirklich ultra kurz. Die Menstruation ist einfach ein Reinigungsprozess der Körperin. Das bedeutet, wir nehmen im Laufe unseres Zykluses, wichtig, Unterscheidung, Zyklus ist erster Tag der Blutung bis letzter Tag vor der nächsten Blutung, Periode ist nur erster Tag der Blutung bis letzter Tag der Blutung. Während des Zykluses nehmen wir oder nimmt sie, die Gebärmutter, Energien in der Umwelt auf. Das heißt, die Energien von den Menschen um uns herum, die Energien von Projekten, die Energien von unserem Leben. Sie nimmt Energien der Menschen um uns herum auf, Energien, die Heilung bedürfen, und löst diese. Wir sind also nicht nur im Reinigungsprozess von uns selbst und im Reinigungsprozess von biochemischen Verbindungen oder von eigenen emotionalen Themen. Wir verarbeiten zusätzlich noch, und das ist auch Grund dafür, dass viele indigene Völker die Frauen für so verehrenswert halten, wir verarbeiten jeden Monat aufs Neue tiefere Prozesse und emotionale Themen der Menschen um uns herum. Wir heilen einander, wenn du so willst. Und was passiert in der Menopause? In den indigenen Völkern tatsächlich sind Frauen spirituell höher geachtet als Männer, da Heilung und Weisheit, wie bereits gesagt, ihrer Meinung nach aus der Gebärmutter kommt und menschliches Leben und Bewusstsein sich in diesem Organ entwickeln kann. Was passiert also in der Menopause? Ihrer Ansicht nach ist es so, dass wir erst dann, und ich halte das für eine unfassbar weise und schöne Sicht, in unsere ganze Kraft und Fülle kommen. Also wenn die Mondzeit, das Bluten abgeschlossen ist. Oft fällt es uns schwer, in unserer westlichen Kultur das anzuerkennen, und viele Menschen haben in dieser Zeit ihre sogenannte Midlife-Crisis oder fühlen sich weniger als, weil sie das Gefühl haben, die Aufgabe, die die Gesellschaft ihnen gegeben hat, Kinder zu kriegen, erfüllt zu haben oder auch nicht erfüllt zu haben. Jedenfalls haben sie das Gefühl, sie sind fertig innerlich, auch wenn sie nicht so konservativ geprägt sind. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns in dieser Zeit vollkommen unserer Seherinnenkraft widmen können. eben weil wir nicht mehr den Schmerz anderer oder den Schmerz unserer selbst jeden Monat aufs Neue lösen müssen. Wir sind in der Lage, die Gebärmutter komplett für ihre schöpferische Kraft zu nutzen, komplett für unsere Kreativität, neue Wege zu finden, um diese im Leben zu manifestieren. Ich wünsche dir, dass auch du einen Weg findest, noch näher mit deiner Gebärmutter in Kontakt zu kommen, egal wie dieser aussehen mag. Alles Liebe.